Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Wiebke Poromka und überraschenden Neuigkeiten. Wussten Sie beispielsweise, dass es im brandenburgischen Jüterburg nicht nur von Agenten wimmelt, sondern von weißen Mäusen, die eine Revolution lostreten wollen? Zugegeben, ich höre zum ersten Mal davon. Was es mit den Mäusen und den Agenten auf sich hat und ob es sich bei diesem Jüterburg doch um eine literarische Fiktion handeln könnte, Aufschluss geben wird darüber die Besprechung von Zum rosa Hahn, dem neuen Roman des norwegischen Erfolgsschriftstellers Erik Fosnes Hansen. Außerdem haben wir eine neue Folge unserer Reihe Sommerklassiker im Programm. Heute Franziska Linkerhand von Brigitte Reimann. Zunächst schauen wir nach Leipzig. Seit beinahe 3 Jahrzehnten kann man an der dortigen Universität Buchwissenschaften studieren. Nicht zu verwechseln mit Literaturwissenschaft. Nun scheint die Möglichkeit zum Studium der Buchwissenschaft zur Disposition zu stehen. Nicht offiziell, sondern durch die Neubesetzung einer Professur. Um genauer zu erfahren, was an der Leipziger Universität vor sich geht und welche Bedeutung der Studiengang für die Buchwelt hat, habe ich vor der Sendung mit Thorsten Arendt telefoniert. Thorsten Arendt ist Programmleiter des Waldstein Verlags und Leiter des Leipziger Literaturhauses, also sowohl inhaltlich als auch örtlich verbunden mit den Entwicklungen an der Leipziger Universität. Vor dem Aktuellen hat mich etwas Grundsätzliches interessiert, welche Rolle die Buchwissenschaft für die Verlagsbranche oder auch für die Vermittlung von Literatur spielt, wie sie etwa am Leipziger Literaturhaus stattfindet.
Die Buchwissenschaft ist ja sehr viel praktischer ausgerichtet als Literaturwissenschaft oder Germanistik. In der Regel schreiben Menschen, die Buchwissenschaft studiert haben, Verlagsgeschichten und kennen sich eben in ökonomischen Dingen besser aus, in Druckverfahren, wissen über die Frage, wie ein Buch gestaltet ist, ob es ein Hardcover ist, ein Taschenbuch, eine Klebebindung hat, woraus das Umschlagmaterial besteht, Bescheid und können solchen Fragen auch nachspüren. Das hat auch praktische Auswirkungen, wenn die in Verlage kommen. Aber in der Wissenschaft ist es vor allem eine Frage von Verlagsgeschichte und Buchgeschichte auch.
Aktuell läuft das Berufungsverfahren der Nachbesetzung einer Professur für Buchwissenschaft. Von solchen Berufungsverfahren bekommt die Öffentlichkeit üblicherweise wenig mit. Nun aber wird öffentliche Kritik an der wohl fixen Entscheidung der Kommission noch nicht wirklich laut, aber doch vernehmbar. Welche Kritik ist das?
Es gab eine Ausschreibung der Stelle, die durch die Pensionierung des Buchwissenschaftlers und Verlagshistorikers Siegfried Lokates ab Herbst frei wird. Und in dieser Ausschreibung wird ein Buchwissenschaftler gesucht, der die kulturelle und ökonomische Bedeutung des Buchs im Verbund mit anderen Medien wissenschaftlich erforscht. Das ist soweit gar nicht spektakulär, sondern eigentlich das Übliche. Aber nun wurde wohl von der Berufungskommission jemand auf Platz 1 der Berufungsliste gesetzt, der sich bislang nur im Bereich neuer Medien und Social Media speziell getummelt hat. Und das ist Gegenstand von Kritik. Normalerweise erfährt die Öffentlichkeit gar nicht von den Listenplatzierungen. Das ist aber nun geschehen. Und offenbar geht es um eine schleichende Beseitigung der Buchwissenschaft. Man sagt es nicht offen, aber durch das Unterlaufen auch des Ausschreibungstextes oder durch die Neuinterpretation läuft es darauf hinaus. Ne?
Welches Interesse könnte denn die Universität an so einer schleichenden Abwicklung so eines Schwerpunkts haben?
Die Universität kann eigentlich gar kein Interesse daran haben. Man kann Buchwissenschaft außer in Leipzig auch in Mainz, in München, in Erlangen beispielsweise studieren. Und wenn es das in Leipzig nicht mehr gibt, dann werden die Studis vermutlich anderswo hingehen. Das kann die Universität nicht wollen. Ob das Institut selbst eine forcierte Ausrichtung auf neue Medien anstrebt, das wird wohl so sein, das kann ich nicht beurteilen. Aber mir scheint, dass es ohne das Fundament Buchwissenschaft eine erhebliche Lücke gäbe. Ja. Und wenn die Erforschung von Wirkweisen von Social Media betrieben werden soll, das ist natürlich heute ebenso notwendig. Aber das gedruckte Buch spielt als Fundament nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch in der Gegenwart und vermutlich auch in absehbarer Zukunft eine Rolle.
Nun ist aber Leipzig ja auch gerade eine Stadt mit einer ganz großen Buchtradition. Der Reclam-Verlag wurde hier 1828 gegründet. Alljährlich wird die Leipziger Buchmesse ausgerichtet als wichtiger Branchentreff und großes Lesefestival. Das Leipziger Buch- und Schriftmuseum ist das älteste seiner Art weltweit. Was würde denn das Ende der Buchwissenschaft, auch wenn man sie noch anderswo an einigen Universitäten studieren kann, denn gerade für eine Stadt wie Leipzig bedeuten? Und was auf längere Sicht, wenn das denn Schule macht, für die Verlagsbranche?
Die Leiterin des Buch- und Schriftmuseums der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig, Stefanie Jacobs, hat für ihre Einrichtung die Wichtigkeit der Buchwissenschaft als existenziell wichtig betont und hat starken Protest angemeldet gegen diese Entscheidung, die jetzt erst einmal getroffen wurde. Und es liegt ja auf der Hand, dass wenn junge Menschen, die in Leipzig studieren, den Weg über das Studium zu solchen Museumsfragen, Ausstellungen, die da gemacht werden, finden, dass das einfacher ist, als wenn sie aus München oder Mainz erstmal kommen müssen. Siegfried Lukates hat die Verlagsgeschichte von Volk und Welt geschrieben. Er sitzt derzeit an der Verlagsgeschichte zu S. Fischer, zum S. Fischer Verlag. Er hat das Thema Zensur in der DDR mit seinen Studierenden erforscht. Nirgendwo so in der Tiefe wie hier an seinem Lehrstuhl in Leipzig ist das geschehen. Und für die Verlagsstadt Leipzig wäre das ein erheblicher Verlust. Klar ist, Leipzig war das Zentrum des deutschen Verlagswesens, des deutschen Buchhandels im 19. Jahrhundert. Das ist lange vorbei. Die Bedeutung hat Leipzig in der Branche nicht mehr. Aber es ist trotzdem eine Stadt, die auf dieser Tradition gründet und mit Buchmesse und mit vielen anderen Einrichtungen natürlich extrem stark engagiert ist in der Branche.
Bleibt die Frage jetzt mit Blick auf die Leipziger Buchwissenschaft, muss man sich damit abfinden oder könnte Ihrer Einschätzung nach etwas lautere Kritik doch etwas bewirken?
Na, es gibt schon ziemlich lautstarke Kritik vom Börsenverein des deutschen Buchhandels, von der Historischen Kommission im Börsenverband und von anderen Einrichtungen, auch von buchwissenschaftlichen Instituten in Mainz und von einem ähnlich gelagerten Forschungsfeld und einem Professor an der HTWK in Leipzig. Die Listenplatzierung, normalerweise habe ich gesagt, wird sie nicht öffentlich. Nun ist es doch geschehen, aber die ist noch keine Berufung. Dazu muss die Universitätsleitung, muss das Ministerium was sagen. Und dieses Ministerium und die Universität sind nicht gebunden an die Platzierung auf einer Liste, die erst einmal nur vorläufig ist. Und insofern ist eine andere Entscheidung noch möglich. Ich denke, dass dieser Protest auch Gehör findet und dass es da Überlegungen gibt, wie geht man damit um und die muss es auch geben.
Das sagt Thorsten Arendt, Leiter des Leipziger Literaturhauses und Programmleiter des Wallstein Verlags, über die prekäre Lage der Leipziger Buchwissenschaften. Wir werden hier im Deutschlandfunk weiter darüber berichten. Von Leipzig nach Jüterbog. Erik Fosnes Hansen gehört zu den bekanntesten Schriftstellern Norwegens. 1965 in New York geboren, wuchs er in Oslo auf als Sohn eines Reisebüromanagers. Mit dem hat er bereits als Kind norwegische Hotels abgeklappert. Der weltläufige Erik Fosnes Hansen hat aber auch schon 2 Jahre in Deutschland gelebt. Und dort spielt nun auch sein neuer Roman Zum Rosa Hahn in der brandenburgischen Kleinstadt Jüterbog. Aber ob das wirklich das Jüterbog ist, das wir auf der Landkarte der Realität finden, das weiß Wolfgang Schneider.
Das berühmteste Buch von Erik Fosnes Hansen ist sein Titanic-Roman Choral am Ende der Reise. Ein mit viel Recherche unterfüttertes historisches Panorama Europas am Vorabend des Ersten Weltkriegs. Sein neuer Roman Zum Rosa Hahn folgt einem konträren Konzept. Es ist ein Fabulierkunstwerk, das von den Beschränkungen der historischen Realität nichts wissen will und bei Bedarf auch die physikalischen und biologischen Gesetzmäßigkeiten außer Kraft setzt. Zu Beginn begegnen wir 2 Goldmachern, die auf einer sandigen Landstraße Richtung Jüterbog unterwegs sind. Dort wollen sie mit ihrer alchemistischen Kunst auftreten. Erst viel später wird erklärt, welche besondere Bewandtnis es mit dem Gold in dieser Welt hat, die zunächst recht mittelalterlich anmutet. Das ändert sich bereits an der Stadtgrenze, wo die beiden Goldmacher in die Fänge einer kafkaesken Grenzbürokratie geraten. Da gibt es zum Beispiel Telefone, die bei längerem Klingeln ihre Farbe ändern, von genervt rosa bis verärgerungsrot. Skurril mischt sich in der Lebenswelt von Jüterbog das Archaische mit dem Modernen. Man staunt über einschaltbare Zusatzsonnen, einen lauthals jammernden Brotteig über Blumen, die auf ein Händeklatschen hinblühen, über fliegende Zeitungen, eine quasselnde Nasenwarze oder über Schergen, die ein Lied in Moll anstimmen, wenn ihnen ein Opfer knapp entwischt. Die Dinge sind voller Eigensinn und Widerspenstigkeit, weshalb auch der Kellner im Wirtshaus zum Rosa Hahn zur Vorsicht rät.
Normalerweise würde ich in dieser Jahreszeit Spargel empfehlen. Doch der diesjährige Spargel, vor allem der blaue, hat sich als etwas übellaunig erwiesen und beißt mit seinen gezahnten Blättern um sich, wenn man versucht, ihn zu ernten. Niemand weiß so recht, was dieses Jahr in ihn gefahren ist. Nun ja, geerntet wird er dennoch, aber die Wut verleiht ihm einen bitteren Beigeschmack.
Eine der Hauptfiguren ist eine alleinerziehende Mutter, geplagt von sozialen Ausgrenzungsmaßnahmen und behördlichen Schikanen, wie einem Kältegenerator, der einen eisigen Luftzug durch die Wohnung der säumigen Steuerzahlerin wehen lässt. Ihre Tochter wurde beim Schwimmunterricht von einer wütenden Badeente gebissen und ist seitdem schwer krank. Ihr Sohn verfügt über ein rebellisches Temperament, sodass sein verärgerter Klassenlehrer zum Verkauf des Kindes rät, während der zuständige Pfarrer der Mutter gar ein bestürzendes Sonderangebot unterbreitet.
»Gute Frau«, sagte der Oberpriester, »diese Woche, aber nur diese Woche, haben wir ein Sonderangebot für Kinderbestattungen.« Entsetzt blickte sie ihn an. »Ganz prachtvolle, rührende Kinderbestattungen«, fuhr der Priester fort. »Sie schlagen also tatsächlich vor«, setzte die Mutter des Jungen erschrocken an, »eine Einschläferung, ja. Es ist wohlgemerkt nicht mein Vorschlag, gute Frau«, rügte er streng, »sondern der Vorschlag Gottes, wohl das Einzige, was hier noch hilft.«
Auf den ersten 200 Seiten ist man hingerissen vom Einfallsreichtum und makabren Witz des Autors und vergnügt sich mit ihm in der surrealen Welt von Jüterbog. Pfiffig lesen sich auch die Passagen, in denen die beiden Goldmacher das über ihnen schwebende Unheil abwenden und bei der Bemühung um Auftrittsmöglichkeiten die Obrigkeit überlisten.
Im Rathaus war es dem Älteren der beiden umherreisenden Goldmacher mit geschickten Kniffen gelungen, die Sachbearbeitungszeit von 14 Tagen auf 14 Minuten zu verkürzen.
Was für ein seltsamer, toller Roman. Leider schwindet die Begeisterung in der zweiten Hälfte, wenn es gilt, den Plot Richtung Finale zu führen. Da ist dem sonst so findigen Erik Fosnes Hansen leider nur eine bei aller Fantastik doch eher konventionell anmutende Verschwörungs- und Kriminalhandlung eingefallen. Es wimmelt in Jüterbog plötzlich von Agenten, die sich gegenseitig Botschaften abluchsen. Es wimmelt vor allem von weißen Mäusen im Untergrund, die es auf Revolution abgesehen haben. Die große Show der Goldmacher wird zum Desaster. Ein Attentat auf Regentin Clotilde läuft schief und führt zu deren endgültiger Vergoldung, was recht umständlich durch alchemistische Prozesse erklärt wird. Anders als die vielen surrealen Details zuvor wirkt dieser Plot in einem weniger guten Sinn ausgedacht. Die große Mäuseverschwörung lässt einen kalt. Plötzlich vermisst man Logik und Sinn, worauf man zuvor doch gemeinsam mit dem gut gelaunten Autor gepfiffen hat. Schade um ein Buch, das mit so viel Ideen und Sprachwitz aufwartet.
Wolfgang Schneider über Erik Fosnes Hansen zum Roten Hahn. Aus dem Norwegischen übersetzt hat den Roman Ina Kronenberger, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch, 496 Seiten, 24 Euro. Wenn Sie den Büchermarkt regelmäßig hören, dann werden Sie vermutlich unsere Reihe Sommerklassiker kennen. In der Reihe Sommerklassiker stellen wir Bücher vor, die nach 1945 erschienen sind und unserer Überzeugung nach bereits als Meilensteine der Literaturgeschichte gelten können. Kein neuer Kanon, aber unbedingte Leseempfehlungen. Frank Meyer gibt die für Brigitte Reimanns Roman Franziska Linkerhand.
Sommerklassiker. Franziska Linkerhand von Brigitte Reimann.
The number 1 of all the wonderful writing ladies, Brigitte Reimann.
So jubelt der Schriftsteller Clemens Meyer in einer Poetikvorlesung aus dem Jahr 2015. Und er gibt zu:
Aber wenn ich sie lese, die Franziska Linkerhand, bin ich nur sprachlos. Verfallen bin ich ihr und ihrer Sprache.
Man kann oder man muss dem Roman Franziska Linkerhand bis heute verfallen, weil Brigitte Reimann hier so lebendig und sinnlich geschrieben hat. 1974 wurde das Buch veröffentlicht, gleichzeitig im Osten und im Westen Deutschlands. Mit diesem Roman hatte Brigitte Reimann endlich einen Stil gefunden für ihr wildes Temperament, mit atemlos voranstürmenden Sätzen, einer Flut von Alltagsbeobachtungen, mit jeder Menge leuchtender Momente voller Sehnsucht nach Berührungen. In dem Buch steckt viel Unbedingtheit, viel existenzieller Ernst. Aber es wird auch immer wieder komisch.
Der Taximann besah sich wohlgefällig den fremden Vogel, rührte aber keinen Finger, als sie die Koffer in den Wagen wuchtete. Er lehnte sich in seinem Sitz zurück. Schwer, hm? Leichenteile, sagte Franziska.
Der Roman ist ein 600-seitiger Briefmonolog. Franziska Linkerhand schreibt an ihren geliebten Ben. Sie spricht ein Du an, berichtet, kommentiert, feiert, flucht und fragt.
Ach Ben, Ben, wo bist du vor einem Jahr gewesen? Wo vor 3 Jahren? Welche Straßen bist du gegangen? In welchen Flüssen hast du gebadet? Mit welchen Frauen geschlafen?
Franziska Linkerhand erzählt die Geschichte einer jungen Architektin aus bürgerlicher Familie. Sie nimmt in der DDR der 60er Jahre an einem sozialen Großversuch teil, dem Neubau einer ganzen Stadt. Brigitte Reimann hat sich diese Wirklichkeit selbst zugemutet. Sie ist 1960 nach Hoyerswerda gezogen, um dort im Braunkohlekombinat Schwarze Pumpe zu arbeiten und den Aufbau der Stadt zu beobachten. In ihren ersten Erzählungen hatte Brigitte Reimann noch mit anteilnehmendem Optimismus auf das sozialistische Gesellschaftsexperiment geblickt. Je länger sie an ihrem Linkerhand-Roman schrieb, am Ende waren es 10 Jahre, desto mehr wurde das Buch zur widerspenstigen Darstellung von Desillusionierung und Enttäuschung.
Ich hasste die Monotonie der Blöcke und Straßen und die jahrelang ungepflasterten Plätze, die im Herbst verschlammten, und sommers Sandfahnen schleppten im böigen Wind.
Wenige Romane erzählen eine Frauenfigur so stark über ihre Arbeit und noch weniger über einen Beruf, der so eng mit dem Gesellschaftsprojekt seiner Zeit verbunden ist. Franziska Linkerhand ist ein Roman aus der Arbeitswelt und gleichzeitig ein elektrisierender Liebesroman. Die anspruchsvolle Franziska liebt den abgestraften und in die Produktion abgeschobenen intellektuellen Ben. Brigitte Reimann porträtiert mit ihr eine Frau, die selbstbewusst ihrem Begehren folgt und ihren eigenen Raum verteidigt.
Dabei wäre ich erst recht verletzt, jedenfalls gestört, wenn du kämst, rücksichtslos wie nur ein Mann es fertigbringt, der die Arbeit einer Frau nicht ernst nimmt wie seine eigene, offene Arme und eine glückliche Miene erwartet und mich durch seine Erwartung verpflichtet, die Glücksmiene zu zeigen. Während ich über die Suizidziffern in Wohnsiedlungen nachdenke, aber natürlich kann ich dir nicht gerade jetzt ein Gespräch über Selbstmorde zumuten, über Fenstersturz, Gashahn, Schlaftabletten.
In der DDR war Franziska Linkerhand ungemein wichtig für alle kritischen Geister, obwohl der Roman in der Erstausgabe 1974 entschärft wurde, politisch und genauso beim ungewohnt offenen Schreiben über Sex.
Mein erstes und einziges anständiges Buch. Das muss also fertig werden, um jeden Preis.
Brigitte Reimann ist bei der Arbeit am letzten Kapitel gestorben. Im Februar 1973, da war sie erst 39 Jahre alt. Das Buch ist Fragment geblieben. Erst seit 1998 gibt es eine unzensierte Ausgabe dieses Romans, der einen bis heute ganz unmittelbar trifft.
Frank Meyer erklärt Brigitte Reimanns Franziska Linkerhand zum neuen Klassiker. Eine aktuelle Ausgabe des Romans ist als Taschenbuch erschienen im Aufbau Verlag. 640 Seiten, 12,99 Euro. Nachhören können Sie diese und auch alle bisher erschienenen Folgen der Reihe in der kostenlosen DLF-Audiothek wie auch den gesamten Büchermarkt. Und eine Nachricht zum Ende dieser Sendung. Heute Vormittag wurde in Harare das Verfahren gegen die Autorin und Filmemacherin Tsitsi Dangaremba fortgesetzt. Dangaremba, die unter anderem mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet worden ist, wird vorgeworfen, im Jahr 2020 an regierungskritischen Protesten teilgenommen zu haben. Heute wurde der Antrag der Verteidigung auf Entlastung vom Gericht abgelehnt. Einzelheiten zum heutigen Prozesstag erfahren Sie in der Sendung Kultur heute ab 17.35 Uhr. Hier geht es nun zunächst weiter mit Forschung aktuell. Und fürs Zuhören bedankt sich Wiebke Poromka.